Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück, eurem Lieblingsbücher-Podcast. Hier erfahrt ihr alles über neue Bücher, tolle Schmöker, Dauerbanner auf den Bestsellerlisten. Und wir beide werden diese Bücher heute auch wieder zu euch bringen. Und das ist nämlich die liebe Dörte. Hi, Dörte.
Hallo, liebe Hella. Ich freue mich schon drauf.
Genau, ich bin Hella. Und falls ihr euch denkt, klingt es heute ein bisschen anders? Ja, Dörte ist erkältet.
Oh je, ja, tut mir leid schon mal. Sorry dafür.
Aber aus diesem Grund sehen wir uns auch nur auf dem Screen und nicht wie sonst immer gegenüber im Podcast. Falls ihr also denkt, manchmal hört man das, dann ist das so.
Ja, normalerweise bemühen wir uns nämlich sehr, dass wir uns, liebe Hella, im Studio gegenüber sitzen, weil das immer auch nochmal was ganz anderes ist, sich über Bücher und Romane und Leseerfahrungen auszutauschen, wenn man sich so live gegenüber sitzt. Und wir haben dann auch schon immer die Bücher neben uns liegen und blättern darin und können uns noch mal Blicke zu werfen, wenn es um Stellen geht, die uns besonders gut gefallen haben. Das ist diesmal nicht der Fall, aber nichtsdestotrotz nennen wir euch jetzt gerne die beiden Bücher, um die es in dieser Folge gehen soll. Das ist zum einen Jim von Verena Kessler, erschienen bei Hansa Blau.
Und Bestie von Joanna June, erschienen bei Pola.
Und auch in dieser Folge könnt ihr beide Romane in Form eines kleinen, exklusiven, seitenweise Glück-Bücherpakets gewinnen. Das funktioniert so.
Ihr lauscht uns und im Verlauf der Folge hört ihr ein Codewort und das merkt ihr euch und schreibt uns als E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Ihr habt dann Zeit bis zum 7. März 2026 und Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
Und bevor wir jetzt direkt einen Kopfsprung machen in die beiden Romane, die wir für diese Folge gelesen haben, wollen wir euch noch kurz ein neues Format ankündigen, das wir schon an diesem Mittwoch in Seitenweise Glück starten.
Und zwar kennt ihr ja schon aus unseren Folgen einen kleinen Lesetipp immer Richtung Ende des Podcasts. Und wir haben gedacht, daraus machen wir mal eine größere Sache, nämlich unsere Mittwochs-Lesetipps.
Und in diesen Mittwochs-Lesetipps empfehlen euch ganz besondere Menschen, nämlich Autorinnen und Autoren, Romane, die sie selbst gern gelesen haben, die sie faszinieren, die sie immer wieder gerne lesen, die aktuell gerade auf ihrem Lesestapel liegen oder ähnliches. Also wenn ihr wissen wollt, was eure Lieblingsautorinnen und Autoren selbst lesen, dann solltet ihr am besten Seitenweise Glück abonnieren, weil dann verpasst ihr auch keinen Mittwochslesetipp.
Und du hast es schon gesagt, diesen Mittwoch geht's schon los und wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, was ihr zu unserem neuen Format sagt. Wir freuen uns über Feedback genau an die gleiche E-Mail-Adresse, an die ihr auch das Codewort sendet, buchclub@bildderfrau.de.
Und jetzt, liebe Hella, aus dem Studio ins Fitnessstudio.
Oh ja.
Wir sprechen über Jim von Verena Kessler. Ist schon im August 2025 erschienen, ist euch bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen, weil wirklich viel besprochen. Das ist mir sehr, sehr oft in Buchempfehlungen 2025 über den Weg gelaufen. Unter anderem auch in unserem Adventskalender. Liebe Hella, da hat es nämlich Nina Fecke, die Ghostwriterin, empfohlen. Und das auch auf eine so spannende Art und Weise, dass wir dachten, da lesen wir jetzt auch nochmal rein. Und wir haben nicht nur reingelesen, wie immer haben wir diesen Roman auch durchgelesen. Und ich freue mich riesig zu hören, was so deine Gedanken dazu sind.
Oh ja, ich habe Redebedarf.
Aber erstmal, damit ihr auch wisst, worüber wir gleich sprechen, fasse ich den Inhalt kurz zusammen. Als unsere Protagonistin im Roman Jim sich im Mega-Gym bewirbt, da weiß sie ganz genau, dass ihr Körper nicht so wirklich auf den ersten Blick den Ansprüchen eines Fitnessstudios dieser Art entspricht. Und gar nicht, wenn man in ihm arbeiten möchte. Da nämlich, das weiß auch unsere Protagonistin, ist schon eine Art Vorzeigekörper gefragt und den hat sie nicht wirklich. Das sieht sie auch an dem Blick ihres zukünftigen Chefs im Vorstellungsgespräch und sie greift schnell und spontan zu einer Notlüge und sagt, sie habe gerade erst ein Baby bekommen, sie ist alleinerziehend und in Geldnot und braucht den Job im Fitnessstudio wirklich dringend. Ihre Mutter könne in der Zeit auch auf das Kind aufpassen. Und dann, bei Ferhat, ein sehr netter Chef ist oder sein möchte, kann sie quasi sofort anfangen. Und sie taucht ab in die Welt der Proteinshakes und der Langhanteln und der Fitnesskurse und auch der Fitnessanziehsachen. Und sie hält in den nächsten Wochen und Monaten das Studio sauber, sie mixt Getränke, sie checkt Mitglieder ein, ist für einen Smalltalk immer mal bereit hinter dem Tresen, hinter dem sie arbeitet, und sie beginnt selbst zu trainieren. Und bald wird in Jim klar, sie kann nicht so richtig wieder aufhören. Genau so, wie das auch schon mit einigen anderen Dingen in ihrer Vergangenheit war. Und liebe Hella, du hast es schon gemerkt, ich habe immer etwas kryptisch sie gesagt. Das liegt einfach daran, dass die Protagonistin, die uns als Ich-Erzählerin in Verena Kesslers Gym begegnet, namenlos bleibt, spannenderweise.
Ja, tatsächlich hat sie gar keinen Namen, aber sie ist uns trotzdem irgendwie sehr nah, oder ich hatte das Gefühl, sie ist uns trotzdem sehr nah gekommen, wegen der Ich-Perspektive. In dem Roman, also ich hatte das Gefühl, ich bin stückweise mit ihr hinterm Tresen und mit ihr auf den Geräten, und es war mir unangenehm. Also
ja,
es war mir unangenehm, weil ich finde, man war zwischendurch so nah dran, und ich erzähle dir gleich von einer Stelle, wo es mich echt geschüttelt hat, dass ich dachte, ich hätte doch gerne ein bisschen mehr Distanz zu dieser Protagonistin. Ging es dir ähnlich?
Ja. Wahnsinn. Ja, zumal uns ja nicht nur die Sprache dieser Ich-Perspektive so wahnsinnig so reingeworfen hat. Die war ja auch sehr, sehr bildhaft oder ist sehr bildhaft und ja, katapultiert einen sofort in diesen Mikrokosmos Jim. Aber sie katapultiert einen halt auch direkt in diese Ich-Erzählerin und in ihr Innenleben und in ihre Welt, in ihre Gedanken. Und das war, finde ich, nochmal ein ganz besonderer Twist in diesem Roman. Und das war auch der Twist, der mich sehr, sehr überrascht hat, weil ich ja anfangs eigentlich dachte, durch den Titel, auch durch das Titelbild, das zeigt so eine etwas, für mich war es eine erschöpfte Frau in Fitnessklamotten, die auf so einem Fitnessgerät sitzt und sich vermeintlich kurz ausruht, dass ich dachte, interessant, jetzt tauchen wir so ein bisschen in diesem Mikrokosmos Fitnessstudio ab, wo Menschen ihren Körper stehlen, dabei irgendwie sich für Insta filmen und fotografieren und solche Dinge, und hatte nicht erwartet, dass es parallel auch so wahnsinnig in die Welt dieser Ich-Erzählerin geht. Und deswegen kann ich total verstehen, dass dir das teilweise zu nah war. Hella, an welchen Stellen denn so?
Also es gibt ja im Verlauf der Geschichte, ich will nicht sagen Twist, aber je mehr wir erfahren über diese Protagonistin, wie kam es denn zum Beispiel dazu, dass sie keinen Job hatte, dass sie einen neuen Job brauchte, dass sie jetzt auch Mitglieder eincheckt, obwohl sie vorher Unternehmensberaterin war. Das ist ja ein kompletter Gegensatz im Grunde. Also sie war wirklich ganz oder fast ganz oben auf der Karriereleiter, und irgendwas muss ja passiert sein, dass sie jetzt einen neuen Job brauchte und dann eben auch behauptet, sie habe gerade erst ein Kind entbunden. Also sie baut sich ja so ein ganzes Doppelleben im Grunde auf, ein zweites Leben. Ich will ehrlich gesagt gar nicht so viel zu diesem Twist sagen, weil dann würde man so viel verraten. Ich finde nur, vielleicht gehst du damit, dass in dem Moment, wo wir so mehr erfahren, was ist denn passiert, ändert sich die Dynamik im Buch. Es ändert sich auch ein bisschen die Sprache. Vorher war es sehr lustig, sehr skurril. Also ein Wortwitz, den ich mega fand, den ich wirklich super fand. Ich habe wirklich beim Lesen gelacht, weil diese Sprache fand ich fantastisch, bis zu dem Punkt, wo sich im Grunde diese Figur so ein bisschen entblättert, weil wir einfach mehr mitbekommen. Das nahm so ein bisschen den Witz aus der Geschichte, aber ich fand auch, also den Sprachwitz aus der Geschichte, aber ich fand, das passte eben auch, weil dann, also da sind schon Abgründe dann aufgetaucht tatsächlich. Das war so der Turning Point für mich in der Geschichte. Mir wurde es aber auch ein bisschen zu nah. Es gibt ein Kapitel, und dachte, ich sagte, ich habe das gelesen, ich habe das im Zug gelesen, und ich war wirklich, nee, das kann ich nicht sagen, also sagen wir so, ich habe mich geekelt, und ich war froh, dass ich selber nichts gegessen hatte vorher, denn dieses Kapitel beschreibt, wie sich unsere namenlose Protagonistin irgendwann ernährt. Also es geht ja um Proteine, Proteine, Proteine. Weißt du schon, du schüttelst
ja,
dich auch schon.
Ja, ich erinnere mich voll auch an einige Situationen, so krass, ja.
Und ich war gleicherweise angeekelt und fasziniert, weil sie püriert dann ja Hähnchenfleisch, um es dann zu trinken, um eben möglichst schnell viel Proteine und so aufzunehmen. Und ich habe wirklich, mich hat es geschüttelt. Und sie beschreibt das in so einer Ausführlichkeit und mit so einer Begeisterung ja schon fast. Also die Protagonistin lächzt ja geradezu danach, das zu konsumieren. Und ich saß da, ich las es und ich war froh, dass ich nichts im Magen hatte, ganz ehrlich.
Ja, also es gibt einige dieser Passagen dann im hinteren Teil des Buches sozusagen, wo relativ viel auch einfach wahnsinnig eskaliert, ne? Und so viel kann man, glaube ich, auch verraten. Und diese Szenen, die da beschrieben werden, halt eben auch so nah, weil aus der Ich-Perspektive, die sind fast so ein bisschen rauschhaft irgendwie, ne? Fast so ein bisschen animalisch, finde ich auch.
Das stimmt.
Wie sie sich dann so hingibt in dieses Training irgendwann und in die Ernährung. Und das ist ein ganz krasser Wandel von dieser Ich-Erzählerin. Und ich habe vorhin schon immer begeistert genickt, als du erzählt hast von deinen Empfindungen während des Romans, weil genauso ging es mir auch. Also am Anfang ist es absurd, ist es bissig, es ist an einigen Stellen einfach auch herrlich skurril und mir ging es wie dir. Ich musste da manchmal wirklich lachen. Es gibt so eine Stelle, da geht es um den Namen ihres Babys. Mehr möchte ich nicht verraten. Aber ich habe wirklich, in mich reingekichert, weil ich das irgendwie so witzig fand. Und dann im Laufe des Romans kippt das irgendwie. Und es ist so spannend, diesen Kippen auch so zu beobachten, eigentlich zu merken, krass, das geht jetzt auch nochmal in eine ganz andere Richtung, als ich dachte. Ich dachte, wir sind jetzt hier weiter in diesem Mikrokosmos-Gym und sehen das eben und bekommen das erzählt durch die Augen einer sehr gut beobachtenden, sehr bissigen und direkten Ich-Erzählerin. Aber es gibt einen so krassen Kipppunkt und einen so krassen Twist. Und nach diesem Twist oder währenddessen bleibt einem dann irgendwann das Lachen im Halse stecken. Ne? Auch so ein bisschen. Also das fand ich eine ganz spannende Entwicklung dieses doch recht kurzen Romans. Aber das war ein wilder Ritt und eine wilde Fahrt. Und es hat mir besonders viel Freude gemacht, dass man auf diesen wilden Ritt halt eben von so einer Ich-Erzählerin, einer sehr unzuverlässigen Ich-Erzählerin mitgenommen wird. Und wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, aber das ist eine meiner Lieblingsperspektiven, weil ich finde, da steckt so viel hinter. Und ich finde, es ist auch so ein Kunstgriff einer Autorin, die so eine Ich-Erzählerin ins Leben zu rufen. Und ja, wir werden mitgenommen am Anfang. Und ich finde, da entlarvt sich auch wieder ein so ein Effekt beim Leseverhalten von einem selbst. Es kommt eine Ich-Erzählerin auf uns zu Beginn eines Textes, eines Romanes. Man hat das Gefühl, die nimmt einen an die Hand und sagt, komm, ich erzähle dir meine Geschichte. Und man nimmt die Hand gerne und vertraut der. Und dann wird das alles aufgelöst, indem sie sich entblättert, aber halt eben selbst entlarvt durch ihre Taten, durch ihre Gedanken, durch ihre Erinnerungen und so, wo man plötzlich merkt, ach, das ist ja gar nicht diese Ich-Erzählerin, wo ich dachte, ach, der kann ich vertrauen so ein bisschen. Und ich finde, das ist nochmal so ein Verhältnis zwischen Text und Roman und Leser, Leserin. Das ist ein ganz spezielles und ich liebe das sehr. Und ich finde, auch das ist unglaublich gut gelungen in Verena Kesslers Gym.
Das Buch wird ja auch angekündigt oder es wird Werbung damit gemacht. Es wird auch teilweise so besprochen, dass es auch um Optimierungswahn geht. Würdest du da mitgehen?
Ich finde, das ging es im ersten Teil des Romans, über den wir gerade gesprochen haben, in der die Ich-Erzählerin halt eben auch diese Welt beschreibt. Es gibt zum Beispiel eine Trainerin, Svetlana heißt sie, meine ich, in dem Studio. Und ich finde, sie schreibt so sehr gut, wie die, ja, auch so als Trainerin auftritt und wie die krass durchtrainiert ist und selbst sehr optimiert ist und alle möglichen Tipps hat für sie auch und sie dann irgendwann anfängt, die ähnlichen Anziehsachen, knappe Leggings und Oberteile zu kaufen, wo immer so ein bisschen Haut durchblitzt und so. Und auch der Alltag in dem Fitnessstudio, das ist, finde ich, schon so diese Welt der Selbstoptimierung. In dem Moment, in dem sie da auch so reinfällt und irgendwie nicht mehr aufhören kann und irgendetwas eskaliert, geht es über den Punkt der Selbstoptimierung ganz klar hinaus und da sehen wir ganz andere Abgründe.
Ich habe gerade noch was rausgesucht hier, was ich mir notiert habe, als du nämlich sagtest, da geht es auch um die Trainerin Svetlana, die vorkommt. Und eine Stelle, an der ich halt wirklich auch herzhaft lachen musste, einfach so, weil ich das so originell und witzig fand. Und ich finde es auch gar nicht lustig. Aber Svetlana, die Trainerin, hat ja einen Instagram-Account und sie nennt sich da I Just Wanna Sweat. Also ich musste so lachen, weil ich das einfach so originell und witzig finde. Jetzt könnte man sagen, naja, also wieso, es haben doch viele Leute irgendwie lustige Insta-Handles oder so, aber mich hat das einfach wahnsinnig amüsiert.
Ja, und das sind halt genau diese kleinen humorigen Sachen, die da so reinfließen und das macht den Roman nicht nur durch die Sprache, sondern auch durch den Inhalt einfach so wahnsinnig modern, finde ich auch. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dieser Sprachstil, den Verena Kessler da verwendet, der war manchmal wie so ein bisschen wie so eine Regieanweisung für so ein Insta-Reel. An einer Stelle irgendwie heißt es auch, ich glaube, das ist relativ am Anfang, wo so die Situation des Vorstellungsgesprächs mit dem Gym-Chef Ferhat und der Ich-Erzählerin, der Protagonistin, beschrieben wird. Und da sagt sie so, er fragt sie was und es steht im Text, Grillen zirpen, Stecknadel fällt oder sowas, wo man sich richtig vorstellen kann, ne, was da jetzt gerade irgendwie los ist oder wie die Situation so ist, indem einfach die Atmosphäre so beschrieben wird. Und das ist auch nochmal, finde ich, etwas ganz Besonderes, was unglaublich in den Roman reinzieht, finde ich. Ich war sehr schnell gefesselt und das hat nicht nur an der Ich-Erzählerin gelegen, sondern auch an dieser wirklich spannenden Sprache und dem Witz und der Schnelligkeit auch irgendwie, die da in diesem Text stecken.
Was mich auch total fasziniert, ist, wie sehr es die Ich-Erzählerin schafft, diese Lüge aufrecht zu erhalten, die sie erzählt hat, ohne dass irgendjemand mal zweifelt. Also klar, wir erleben es ja nur durch ihre Sicht, wie sie das wahrgenommen hat, aber es fängt schon mit dem Namen des Kindes an, dass wir hier nicht spoilern wollen, aber da könnte man schon als Außenstehende denken, so, das ist aber ein Zufall, das kann da stimmen. Dann soll sie ja Fotos von ihrem Kind zeigen, dann sucht sie sich irgendwelche Fotos aus dem Netz oder von irgendeiner Freundin, glaube ich, die ein Kind hat und so, sucht sie sich das alles zusammen. Okay, da kann man ja noch mitgehen, aber spätestens, als sie dann immer 1-2 Stunden vor Dienstbeginn oder nach Dienstbeginn auch noch trainieren kann und immer wieder behauptet, nee, mein Kind wird betreut von meiner Mutter, also sie ja eigentlich zu ihrem Zeitpunkt das Studio gar nicht mehr verlässt. Selbst da kommt noch niemand auf die Idee, mal ihre Lebensgeschichte zu hinterfragen. Und das hat mich irgendwie auch, also muss ich sagen, Hut ab, also dass man das so hinkriegt.
Ja, und ich finde das total spannend, ne, weil im Nachhinein wird einem ja irgendwie auch ein bisschen klar, was so hintersteckt. Und echt im Nachhinein, als ich das Buch zugeschlagen habe, dachte ich, krass, wie leicht ihr diese Lüge über die Lippen geht und wie wenig sie hinterfragt, dass sie da einfach wahnsinnig viel lügt, auch in ihrem Job und eine ganz große Parallelwelt irgendwie aufbauen muss und so tut, als würde sie Milch abpumpen und so und Fläschchen in den Kühlschrank stellt und sowas. Das ist ja wirklich alles, aber die Ich-Erzählerin, der fällt das eigentlich leicht, finde ich, so wirkt es. Ne? Mhm. Und das sind ja dann alles schon so kleine Anzeichen, so ein bisschen nachher denkt man sich, ach ja, da geht das hin, also in welche Richtung das dann geht. Mhm. Und ich fand es auch ganz interessant, weil ich dachte am Anfang so ein bisschen, diese Lüge um das vermeintliche Baby, das sie hat, um das Kind, dass das so der dramaturgische Dreh- und Angelpunkt wird des Romans. Weißt du, dass es dann irgendwann darum geht, dass sie entlarvt wird oder sowas. Aber auch das ist spannend, weil das wird sie eigentlich gar nicht richtig. Ne? Nein, der dramaturgische Dreh- und Angelpunkt ist ein ganz anderer. Und also das Unvorhersehbare und dann erst im Rückblick so klar werdende, was mit dieser Ich-Erzählerin da passiert und was sie uns auch eigentlich alles erzählt und so. Aber das fand ich so super und so kunstvoll. Ja, und ich habe mir nochmal irgendwie auch aufgeschrieben zu der Ich-Erzählerin. Die ist halt einfach nicht nur unzuverlässig, wird klar im Laufe des Romans, aber irgendwie, sie ist auch echt so brutal und auch unkontrolliert und so. Also was für eine Ich-Erzählerin, was für ein Tornado, der da durch diesen Roman wirbelt oder diesen Roman generell durcheinander wirbelt. Also ich fand das ganz faszinierend.
Wie fandst du denn diesen Mikrokosmos Fitnessstudio als Handlungsort? Ist das was dich angesprochen hat? Oder, also ich kann ja schon direkt sagen, mich hat das tendenziell etwas gestresst. Also ich bin ja auch Mitglied eines Fitnessstudios, aber es sieht mich nicht so oft, wie ich gerne hätte. Und wenn ich jetzt überlege, wie das da so dargestellt wurde und wie sie auch trainiert, das muss ich sagen, habe ich ja noch viel weniger Bock. Ja. Ich mache lieber andere Dinge.
Es ist natürlich ein wahnsinnig cooler Kunstgriff, weil so gerade diesen Mikrokosmos-Fitnessstudio, den kennen viele von uns von innen, vielleicht nicht ganz so intensiv, wie wir es gern hätten oder auch wie in dem Roman dargestellt wird. Und man kennt ihn natürlich auch so ein bisschen durch diesen Blick durch soziale Medien auch, weil so Fitnessstudio-Content und Gym-Content und so, kommt halt natürlich drauf an, was für ein Rabbit Hole man da fällt, aber ist natürlich auch wirklich, finde ich, sieht man vermehrt auch in den letzten Jahren einfach, ne, von Menschen, die ihren Körper optimieren, Fotos im Fitnessstudio machen. Es gibt ganze Diskussionen darüber, wer wann wie man filmen darf und so, ne. Also diese Thema sind ja ganze so Instagram-Tropes gefühlt entstanden. Und das finde ich spannend, dass sich dem Thema auch in Romanform einfach mal annimmt. Aber es ist natürlich auch so, dass dieser Mikrokosmos nur einer von verschiedenen Welten ist. Der Hauptmikrokosmos, würde ich sagen. Aber es werden auch andere Welten aufgemacht, ne? Die Vergangenheit der Ich-Erzählerin, das finde ich auch so eine Form von Mikrokosmos. Und später, und das verrate ich jetzt wirklich nicht, welcher das dann ist, landen wir auch nochmal in einem ganz anderen, wirklich unvorhergesehenen Mikrokosmos. Also es ist ein Roman, der anders scheint, als er dann wirklich ist. Also wahnsinnig rasant, aber man muss auch wirklich sich ein bisschen drauf einstellen, so finde ich. Ja, dass das eben mehr, viel, viel mehr ist, auch emotional und auch psychologisch und so, als der Blick in so ein Fitnessstudio.
Also ich sag mal so, für alle, die sehr viel Vorstellungskraft haben und sogar auch Gerüche wahrnehmen, während sie lesen, also im Grunde Gerüche wahrnehmen, obwohl die gar nicht da sind, für die fällt es doch phasenweise etwas schwer. Ich sag nur, Harzer Käse im Spind.
Oh mein Gott.
Und das war für mich also zwischendurch echt anstrengend, weil ich bin da super empfindlich. Aber unterm Strich hat das Buch mir große Freude gemacht, weil es am Anfang einfach so skurril war, so wortwitzig und dann diese Wendung einfach kommt, die mit der ich nicht, also ich wusste, da kommt noch irgendwas, aber damit habe ich jetzt, glaube ich, nicht so gerechnet. Und es hat mir große Freude gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich weiß nicht, wer jetzt keine Lust auf dieses Buch hat, weil wir einfach so viel nicht sagen können, aber irgendwie so neugierig machen darauf, dass ich finde, sollten jetzt alle mal reinlesen.
Ja, es ist ein Roman, der ganz schön knallt. Ne? Mhm. Ich finde, der knallt voll rein. Und auch das macht auch so ein bisschen noch die Kürze und so, aber dadurch bekommt er so eine Geschwindigkeit, so eine Rasanz. Aber man muss sich darauf einstellen, dass er auch ordentlich durchwirbelt, ja. Finde ich. Ja. Also ich habe den zugeschlagen, dachte mir, was? What? Krass, was war das denn jetzt so? Mhm. Und denke auch noch häufig daran, muss ich sagen. Und es sind auch, also durchaus, ne, harte und schwere Themen, die da zur Sprache kommen und die auch eine Form von Veränderung in der Protagonistin hervorrufen, rückblickend und so. Also er ist rasant und hat unglaublich viel so Bissigkeit und Humor auch, aber auch eine ziemliche Schwere, finde ich. Das muss man auch wissen vorher. Und man schlägt ihn zu und war jetzt kein unterhaltsamer Einblick in, ein bisschen satirischer, unterhaltsamer Einblick in die Welt von Gyms und Fitnessstudios. Es ist ein Einblick, auch ein relativ tiefer Einblick in Psyche und Emotionen und Leben einer Frau.
Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn man das parallel mit jemand anderen liest, damit man sich danach drüber unterhalten kann, weil ich finde, auch das Ende lässt so ein paar Fragen offen. Und wenn das Mikro aus ist, müssen wir auch da nochmal drüber reden.
Unbedingt, Hella. Ich sehne mich danach. Ich habe mich schon beim Lesen danach gesehen und dachte mir, das muss ich mit Hella besprechen. Ja. Dachte ich mir, nein, das kann ich gar nicht mit Hella besprechen, weil dann spoilere ich das ganze Buch. Also ich bitte darum.
Ja,
und
wunderbar.
Wenn ihr Lust habt, schickt uns doch auch total gerne eure Gedanken und Gefühle zu Jim und zu jedem anderen Roman auch sehr gerne, egal ob wir den besprochen haben hier in Seitenweise Glück oder nicht. Buchclub@bildderfrau.de. Wir freuen uns über jede E-Mail.
Und ich finde, das ist ein guter Punkt, um jetzt mal das Gerät zu wechseln quasi, beziehungsweise das Buch zu wechseln und über das zweite Buch zu sprechen, nämlich Bestie. Und bevor wir das machen, könnte hier Werbung kommen?
Jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Und wir sind, Hella, noch mal kurz, bevor wir bei Bestie sind, bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen beide Romane, sowohl Jim als auch Bestie. Und ihr könnt sie mit etwas Glück gewinnen. Und in den Verlosungstopf kommt ihr folgendermaßen. Ihr schickt uns das Codewort Mikrokosmos, weil es um zwei Mikrokosmen geht in den Romanen, ja, an buchclub@bildderfrau.de.
Alle Infos findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
Teilnahmeschluss ist Samstag, der 7. März.
Wunderbar. So, dann erzähle ich einmal kurz, worum es geht in Bestie. Und dann steigen wir da voll ein. Delia will ihre Zelte in Marburg abbrechen, nachdem sie dort ihr Studium abgebrochen hat. Und da passt es doch wie die Faust aufs Auge, dass Influencerin Anouk eine neue Mitbewohnerin in Hamburg sucht. Also bewirbt sich Delia und geht als Lilly zur Besichtigung. Neue Stadt, neue Identität. Vor allem will Delia Lilly Delia, in der Großstadt als Bühnenautorin durchstarten. Die Wohnung von Anouk kennt sie natürlich schon längst von Instagram. Vor Ort tut sie aber so, als wisse sie gar nichts über Anouk. Die wiederum möchte endlich ihren Traum vom Schreiben wahrmachen und wartet gerade sehnsüchtig auf die Rückmeldung von Journalistenschulen, wo sie sich beworben hat. Als sie Delia bei der Besichtigung nach ihren Eltern fragt und irrtümlicherweise dann davon ausgeht, dass Delias Vater ein einflussreicher Typ in der Medienbranche ist, hofft sie, dann auch von ihrer neuen Mitbewohnerin zu profitieren. Denn sie sagt Delia zu. Die zieht ein und tut dann alles, um Anouk zu gefallen. Zum Beispiel kauft sie auf dem Flohmarkt vor allem Dinge, die Anouk gefallen. Nach und nach werden die beiden zu Besties. Delia schlägt Anouk dann auch vor, einen Podcast zu machen, um als Journalistin wahrgenommen zu werden. Und den machen sie dann einfach zusammen. Doch dann muss Delia fürchten, dass ihr Doppelleben vielleicht sogar langsam auffliegt. Wie nennen wir sie denn jetzt in unserer Besprechung? Delia oder Lilly? Was, wie machen wir es?
Also im Roman sind die Kapitel, in denen Lilly aus der Ich-Perspektive erzählt oder beziehungsweise Delia, aber auch immer mit Lilly überschrieben, bis zum Schluss, wo sie wieder Delia wird. Aber das ist das hintere Drittel, deswegen lass uns doch jetzt von Lilly sprechen, wissend, dass wir Delia eigentlich meinen. Und da sind wir auch schon kurz bei der Struktur des Romans. Ne? Wir haben hier auch ein bisschen spielerisch angelegt. Wir haben hier den Roman unterteilt in Akte. Zwei Akte sind es, mit so ein bisschen Zwischenspiel und Zwischeneinschüben zwischen den beiden Akten. Und in diesen Akten erzählen uns so immer abwechselnd, ungefähr, nicht immer abwechselnd, aber so wechselseitig Lilly und Anouk aus der Ich-Perspektive von ihren Erlebnissen miteinander und ihrem Weg und ihrer Vergangenheit. So erfahren wir mehr über die beiden. Witzigerweise wollte ich noch ganz kurz noch sagen, Jim ist auch in Anspielung auf den Inhalt strukturiert. Da geht es nämlich um Sätze, wie man sie im Fitnessstudio macht. Der ist unterteilt in erster Satz, zweiter Satz, dritter Satz, der Roman. Und hier fand ich es interessant, dass wir hier, weil es auch ein bisschen um Theater geht, Lilly möchte gerne Bühnenautorin werden oder ist es schon und sie schreibt leidenschaftlich gern für die Bühne Theaterstücke. Und deswegen haben wir hier die Akte in Bestie. Und, wo ich den Titel schon sage, Hella, fällt mir gerade ein, da gab es ein bisschen Verwirrung bei uns. Schon zu.
Aufmerksamen HörerInnen ist vielleicht aufgefallen, dass wir das Buch in der letzten Folge als Bestie angekündigt haben. Und wir beide, liebe Dörte, haben ja im Nachgang da nochmal drüber gesprochen. Vielleicht heißt das Buch aber auch Bestie. Also ich habe ja irgendwie ganz automatisch Bestie gesagt. Und dann haben wir gesagt, wir lassen das jetzt mal so drin, weil wer weiß, wie sich das im Verlauf dieses Romans so entpuppt. Und es war die richtige Intuition tatsächlich.
In der Tat. Und ich glaube, da waren wir auf einem ganz guten Pfad oder das Konzept bei uns ist aufgegangen. Es kann ja beides heißen. Eine Bestie als der inzwischen auch ganz gut eingedeutschte englische Ausdruck für beste Freundin, Best Friends und Bestie als das, was es eben ist. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Doppeldeutigkeit, in die können wir auch kurz mal einsteigen so ein bisschen, ne? Weil auf der einen Seite geht es ja um auch das Freundschaften schließen und echte Freundinnen finden und wahre Freundschaften. Und gleichzeitig sehen wir auch ja in den Freundschaften, die sich in dem Roman sowohl entwickeln zwischen Lilly und Anouk, als auch aber die Freundschaften, die schon bestehen. Vor allen Dingen Anouk hat so ein paar auch andere Influencer-Freundinnen, nenne ich sie jetzt mal. Und das ist ja durchaus wirklich sehr oberflächlich. Da würde Bestie sozusagen als Bezeichnung nicht so gut passen.
Die Frage ist natürlich, ob das Wort Bestie meinen beste Freundinnen überhaupt zu irgendeiner Konstellation in diesem Buch passt, zu irgendeiner Freundinnen-Konstellation. Und ich würde sagen, nein. Denn Lilly und Anouk werden zwar sehr enge Freundinnen, so scheint es, und die machen dann diesen Podcast zusammen und die erzählen sich, so wie es aussieht, irgendwie viele Dinge oder alles. Und Anouk nimmt Lilly auch mit in ihren Freundeskreis, weil Lilly ist ja neu in der Stadt und kennt niemanden mehr. Aber wir wissen ja auch schon, beide wollen etwas von der anderen. Und diese Freundschaften, die Anouk noch hat, die sind ja sehr, sehr oberflächlich. Hast du gerade schon gesagt. Also das ist nichts, was ich mir unter echter oder wahrer Freundschaft vorstelle.
Ja, vielleicht ist es auch eher sozusagen, wenn man das jetzt als Bestie liest, ja auch ein bisschen ein Konzept oder eine Vorstellung oder ein Wunsch, ne? Und das Foto, es ist so ein leicht, weiß ich auch nicht, angezeichnetes Foto, finde ich, so ein bisschen so ein Polaroid-Anmutung auf dem Titel. Und das zeigt so zwei junge Frauen in so einer vertrauten Szene und so. Das könnte aber genauso gut irgendwie so ein Foto in einer Insta-Story sein, zum Beispiel auch, ne, finde ich. Also das ist so ein bisschen auch so ein Spiel mit Oberflächlichkeit und diesem Wort Bestie, was man vielleicht dann nochmal schnell dahin sagt, ey, du bist mein Bestie und so. Und aber auch dem, was so dahinter steckt. Also vielleicht ist der Titel, soll auch nicht eine Beziehung bezeichnen, die in dem Buch wirklich stattfindet, könnte ich mir vorstellen, jetzt sind wir hier schon krass am Interpretieren, aber vielleicht doch eher so den Wunsch danach und den Begriff, wie er so einfach auch manchmal vielleicht schnell und leichtfertig gebraucht wird, sozusagen.
Aber was ist denn Lillys Wunsch von diesem Umzug nach Hamburg und diesem Einzug bei Anouk? Also möchte sie einfach in diese Welt eintauchen? Sucht sie eine Bestie? Möchte sie auch ihr Leben so inszenieren können, wie es Anouk auf Instagram tut? Dann lernen wir auch ziemlich schnell, ohne ihre Reichweite ist sie auch in Anführungsstrichen nichts. Das sagt sie ja selbst. Also die Leute interessieren sich für meine Reichweite, aber sonst bin ich denen eigentlich egal. Worum geht es, Lilly?
Also ich finde, im Laufe des Romans, und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber wird ja schon auch einfach klar, dass es ja darum geht, sich irgendwie neu zu erfinden und vor allen Dingen aber für sie darum geht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und dieses sich neu erfinden macht sie, indem sie den Namen Lilly annimmt quasi und sich einfach ein ganz neues Leben auch aufbauen will. Aber ich finde, noch deutlicher wird eigentlich auch, dass sie das, was hinter ihr liegt, einfach noch weiter hinter sich lassen möchte.
Und auch hier können wir natürlich nicht zu viel sein, weil unser großer Vorsatz ist ja nicht zu spoilern, aber du hast es gerade schon richtig gesagt, denn es geht auch um darum, etwas hinter sich zu lassen. Und da würde ich sagen, kommt dann zum Beispiel auch zum ersten Mal diese andere Bedeutung von Bestie ins Spiel, nämlich diese Doppeldeutigkeit, die dieser Titel auch hat.
Ja, das stimmt. Mhm. Aber da sagen wir jetzt noch nicht mehr zu. Ne? Ich finde, das ist ja wirklich auch so eine Art Spannungselement und auch so einen Handlungsbogen, der sich im Laufe des Romans entwickelt und den sollte man selbst entdecken. Zum Thema Spannung und Spoilern wollte ich noch mal kurz mit dir über den Triggerhinweis oder die Triggerwarnung sprechen, die in dem Roman steht. Ich finde das nämlich vergleichsweise ganz interessant gelöst. Die Triggerwarnung hier funktioniert nämlich so, dass vorne im Buch steht, es wird eine Triggerwarnung ausgesprochen. Ich paraphrasiere jetzt, ich habe es gerade nicht vor mir, weil ich, ob du es vorliegen hast, Hella. Und die Triggerwarnung explizit wird aber erst hinten im Buch ausgesprochen. Also es wird auf die Seite verwiesen, auf der die Triggerwarnung steht. Sozusagen, dass man schon mal weiß, es könnten hier Inhalte vorkommen, die triggernd sein können. Wenn man aber nicht lesen möchte, was genau, und sozusagen nicht das vorwegnehmen möchte, dann kann man das auch nicht tun, ne? Und eben nicht auf die Seite blättern, auf die letzte Seite blättern, auf der dann die potenziell triggernden Inhalte nochmal aufgelistet sind, so ein bisschen. Das ist jetzt viel, viel sensibler und besser formuliert, als ich es gerade getan habe, aber nur, um mal zu erklären, wie das konstruiert ist und wie das funktioniert.
Ich finde das aber total gut gelöst, weil ganz oft hat man Bücher, wo eine Triggerwarnung erst am Ende des Buches nochmal steht und dann ist das ja im Grunde so, ich meine, die wenigsten Leute lesen die letzten Seiten zuerst. Das heißt, du liest erst durchs Buch und dann kommt die Triggerwarnung. Hier ist es ganz gut gelöst, finde ich. Es wird noch nichts verraten quasi, welche Themen angesprochen werden. Aber wenn du das Gefühl hast, du brauchst diese Triggerwarnung, kannst du nach hinten blättern. Das finde ich ganz gut gelöst tatsächlich. Ne?
Ja, hatte ich auch den Eindruck. Und so habe ich das auch noch nie gesehen, sondern immer auch anders, entweder am Ende oder halt auch schon eine eher ausführlichere Triggerwarnung oder ein Content-Hinweis am Anfang sozusagen. Aber das ist natürlich schon so, dass das dann manchmal auch bestimmte Themen vorwegnehmen kann, die erst im Laufe des Romans Auflösung finden sozusagen.
Ja.
Ja, aber fand ich auch spannend. Und ich finde nochmal, ohne da jetzt auch inhaltlich zu viel zu sagen, also es ist schon ein Roman, um den nochmal ein bisschen auch genremäßig einzuordnen oder die Themen nochmal anzusprechen, die in diesem Roman vorkommen. Also es ist schon, finde ich, einfach ein Roman über zwei Frauen, die so einen Platz in der Gesellschaft suchen und ihn auch finden und wir begleiten sie auf diesem Weg, ne? Und auch auf den Umwegen, die sie gehen, finde ich. Das wird sehr, 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 sehr klar. Und zwar sowohl von Lilly vielleicht noch mal ein bisschen mehr, als auch von Anouk, was sie voneinander lernen, was sie generell da erleben in dieser Zeit, in der sie zusammen in Hamburg leben und irgendwie sich anfreunden und dann da Dinge aber ins Licht kommen und auch ein bisschen eskalieren und so. Also ja, und es geht einfach um, finde ich, Selbstfindung und auch so sehr um das Finden der eigenen und auch weiblichen Stimme, finde ich. Es hat auch wirklich so, also geht sehr viel um auch eine junge Frau sein und den eigenen Platz finden. Es geht um Freundschaft, es geht um Verarbeitung von Vergangenheit. Und das, finde ich, da begleiten wir die beiden so auf ihrem Weg. Von zwei Mitzwanzigern, würde ich sagen. Das sind junge Frauen.
Genau, und da sagst du etwas, was mich zwischendurch so ein bisschen was heißt gestört, aber die sind ja nun 10 Jahre jünger als ich in dem Buch. Und ich habe schon
15 als ich.
Also sie sind deutlich jünger als wir. Und ich finde, ich habe das beim Lesen schon so gemerkt, dass mich das teilweise, so diese Lebenswelt, nicht so ganz anspricht. Wie ging es dir?
Ja, ich war schnell drin, muss ich sagen. Aber auch, weil ich wieder diesen Effekt gespürt habe von, wenn gleich zu Beginn von einem Roman Orte beschrieben werden, die man selbst kennt.
Ja.
Ne? Also ja. Lilly läuft so durch Hamburg-Eppendorf offensichtlich und an Little Amsterdam vorbei, so einem Café, das wir auch kennen.
Genau.
Und so. Also da, das packt mich sofort, da bin ich auch direkt drin, denke mir, ach da. Und dann finde ich es toll, wenn man sich dann manchmal sogar Straßenzüge oder eine bestimmte Brücke vorstellen kann oder sowas. Das mag ich sehr. Aber ja, es ist nicht meine Lebenswelt, die da beschrieben wird, was Social Media angeht, auch was die Aktivitäten angeht und so. Aber ich fand es ganz spannend, da mal von außen nochmal drauf zu gucken und so ein bisschen einzutauchen. Aber bestimmt, es ist eher weiter entfernt von meiner Lebenswelt. Das ist richtig. Ich fand sogar, hat mir sogar ein kleines bisschen auch so Coming of Age.
Ja, ja. Da würde ich mitgehen, ein bisschen später als sonst, wie man das sonst in den Büchern liest, ne? Bei klassischen Coming of Age Stories. Aber klar, die sind auf der Suche. Ja.
Ja, ja. Und ich finde, also was mir noch aufgefallen ist, einfach, es ist ein ganz, ganz bildreicher Roman. Also metaphorisch sehr, sehr aufgeladen. Ne? Also ich finde, sowohl so an der Struktur, habe ich gerade schon erzählt, dass es halt um Akte geht, in denen der Roman erzählt wird. Dann spielt aber auch ein Theaterstück, die Möwe von Tschechow, eine ganz große Rolle, die Delia immer wieder sieht in dem Theater, wo sie anfängt zu arbeiten und von einem Hauptdarsteller auch wahnsinnig fasziniert ist. Die Möwe oder Vögel tauchen auch an anderen Stellen immer wieder auch so als Symbolik auf und so. Also man kann da sehr, sehr viel rauslesen und rausholen. Es ist eine ganz, ganz bildhafte Sprache, die da erzählt wird und auch so sehr, sehr durchwoben von ganz vielen Leitmotiven, die man so entdecken und entschlüsseln kann.
Ich habe gerade noch gedacht, als wir darüber sprachen, dass wenig natürlich aus unserer Lebenswelt hat. Das Findestudio hat natürlich auch nichts mit meiner Lebensrealität zu tun, in dem Ausmaße, wie es da beschrieben wird. Und trotzdem habe ich mich irgendwie da, hatte ich einen besseren Zugang zu dieser Geschichte tatsächlich.
Ja, eine große Rolle spielt natürlich in Bestie auch Social Media. Und ja, auch die Frage nach Sein und Schein, ne? Und wie man sich in den sozialen Medien darstellt und inszeniert und wie es dann wirklich ist und ob man da überhaupt eine Chance hat, sich selbst zu zeigen, ob man das möchte, ob man so und auch diese ganze Influencerinnenwelt, die sehe ich auch von außen, wenn ich so auf Insta scrolle und mir Sachen angucke und so, aber bin da halt auch einfach nicht so richtig drin. Deswegen sind das vielleicht auch einfach nicht mehr so sehr die Fragen, die wir uns so stellen, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist eine logische Erklärung, finde ich. In beiden Büchern geht es im Grunde um Doppelleben, die da geführt werden. Und meine Vergleichsfrage an dich, welches Buch findest du denn hinsichtlich dieser Thematik, es gibt noch viele andere Thematiken in dem Buch, aber ausgehend von diesen beiden Doppelleben, welches Buch findest du denn diesbezüglich packender?
Jim von Verena Kessler. Einfach aus dem Grund, dass das Doppelleben einmal inhaltlich im Roman stattfindet mit dieser großen Lüge, die Ich-Erzählerin da erzählt mit dem Baby, ne, und warum, aus welchem Grund sie jetzt da gerne auch ein Fitnessstudio anfangen möchte. Und das Doppelleben entblättert sich aber auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene, nämlich indem sich die Ich-Erzählerin selbst entblättert ein Stück weit und wir da quasi eigentlich in dem Roman ein doppeltes Doppelleben haben, das ja auch einfach nochmal auf einer anderen Ebene erzählt und der Leserin nahegebracht wird. Und das zu diesem riesengroßen Plot-Twist führt am Ende des Buches. Und deswegen hat mich dieses Doppelleben einfach aufgrund dieser Ebene, die da noch einmal durch die unzuverlässige Ich-Erzählerin eingezogen wird, sehr, sehr fasziniert, muss ich sagen. Hella, meine Vergleichsfrage an dich. Wir haben jetzt ja 2 Romane, in denen uns Ich-Erzählerinnen sehr, sehr nahe kommen. Und ich wollte jetzt mal von dir wissen, welches Buch hatte denn für dich den befriedigerenden Abschluss im Sinne von, dass du sagst, ach, eigentlich kann ich die Ich-Erzählerin jetzt auch gut loslassen und verabschieden. Weißt du, was ich meine? Nach dem Motto, das ist zu einem Ende gekommen, auch dieser Plot und diese Geschichte der Frauen, die da erzählt wird, ein Stück weit, die kann ich jetzt gut loslassen.
Das fällt mir leichter bei Bestie von Joanna June. weil ich finde, da hat die Geschichte einfach einen Abschluss gefunden, während bei Jim einfach bei mir noch so viele Fragen offen sind und die ich ja nicht beantwortet bekomme. Deswegen kann ich da noch nicht so loslassen. Aber Bestie habe ich jetzt für mich quasi abgeschlossen. Das schicke ich jetzt wieder raus an alle, die es auch noch lesen möchten. Apropos alle, die es auch noch lesen möchten. Wir müssen zum Abschluss dieser Folge natürlich noch darauf hinweisen, um welche Bücher es in der nächsten Folge geht.
In der nächsten regulären Folge, meinst du, Hella? Gibt natürlich auch wieder in feinster seitenweise Glück-Manier eine kleine Sonderfolge für euch am kommenden Sonntag. In der wird es um die Bestseller-Autorin Cecilia Ahern gehen. Mit der hast du nämlich gesprochen, Hella. Und das haben wir natürlich auch ein bisschen mit in den Podcast gebracht. Also schaltet unbedingt zu dieser Sonderfolge ein. Und die beiden Romane, die wir als nächstes in unseren regulären Folgen besprechen werden, sind
Kayla von Colin Walsh
und der Roman Seltsame Sally Diamond von Liz Nugent. Und wenn ihr keine dieser Folgen, weder die Sonderfolge noch die reguläre Folge, in der wir zwei Romane besprechen, verpassen wollt, dann abonniert unbedingt Seitenweise Glück. Das macht ihr, indem ihr da, wo ihr Podcasts hört, zum Beispiel auf Folgen klickt oder die Glocke anklickt. Das führt dazu, dass euch die Folgen immer in euren Podcast-Feed gespielt werden und ihr keine Seitenweise Glück-Folge verpasst.
Wenn ihr uns vermisst, dann schreibt uns eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Ihr dürft auch gerne dem Instagram-Account von Bild der Frau folgen, denn ab und an tauchen wir auch da mal auf. Und ansonsten
hören wir uns schon am Mittwoch wieder, wenn ihr wollt. Da gibt es nämlich unseren allerersten Mittwochslesetipp.
Ganz viel Spaß dabei beim Hören und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Und wir danken fürs Zuhören. Bis dann.
Ciao.